Full Disclaimer.
Full Disclaimer, du hast gestern einen Vortrag über Taylor Swift gehalten, der bis 3 Uhr morgens gedauert hat.
Ja, und ich bereue gar nichts und du, glaube ich, auch nicht.
Nö, ich habe viel gelernt.
Hallo und herzlich willkommen zur 7. Folge von Hypertext, dem Podcast zu Literatur, Fun und Internet. Mein Name ist Fabian Navarro, ich bin Autor, Slampoet und Kulturveranstalter aus Wien und einmal im Monat behandle ich hier ein Thema, das im weitesten Sinne mit Text zu tun hat. Heute geht es um das Uncreative Writing, der Versuch, so unkreativ wie möglich zu schreiben und die Frage, warum es für AutorInnen sinnvoll sein kann, sich dieses Konzept einmal genauer anzusehen. Dieser Podcast Hypertext wird begleitet von einem kostenlosen Newsletter, der einmal im Monat auf der Plattform Steady veröffentlicht wird. Falls euch meine Arbeit gefällt und ihr mich unterstützen wollt, könnt ihr auf Steady mit einem schmalen monatlichen Taler dabei sein und erhaltet dafür gelegentlich Bonusmaterial, in dem ich unter anderem Tipps zum Schreiben und zum Erstellen digitaler Literatur gebe. Am Ende dieser Folge werde ich noch einen kurzen Text vortragen, den ich mit eurem Input geschrieben habe. Das Internet hat die Welt verändert. Die ganze Welt? Nein. Insbesondere in der Literatur wird häufig so getan, als wäre das Internet nie passiert. Diese Ansicht vertritt der Autor Kenneth Goldsmith in seinem Buch Uncreative Writing, stellt er eine Denkweise über Text vor, die ein zeitgemäßes Schreiben im und mit dem Internet anstrebt. In dem bewusst provokativen Text spricht Goldsmith unter anderem über Aneignung von Text und vom bewussten Appropriieren. In einer Zeit, in der Gigabytes von Text überall und jederzeit nur eine STRG-C, STRG-V Tastenkombination entfernt ist. Es geht um das Schreiben von Google-Gedichten, um das Rearrangieren von bestehendem Text und um die Frage, was Kreativität überhaupt ist. Noch hat sich die Literatur nur zaghaft an das Internet gewagt und selbst wenn das Internet Thema in Texten ist, dann spielt es meistens nur auf der inhaltlichen Ebene eine Rolle. Schreiben bedeutet in den meisten Fällen, dass mit einer Tastatur oder per Hand, lol, ein Wort nach dem anderen aufgeschrieben wird und daraus ein Text entsteht. Goldsmith stellt zur Diskussion, ob es nicht auch andere interessante Methoden gibt. Bisher hat sich das Schreiben aber nicht viel verändert, aber to be fair, in der Literatur passiert alles 50 Jahre später. Ein Land, von dem man sagt, dass auch alles 50 Jahre später als anderswo passiert, ist Österreich. Und das bringt mich zu meinem Gast für die heutige Folge, Elias Hirschel. Elias Hirschel ist Romanautor, Slampoet und Musiker aus Wien. Er ist Teil der Band Ein Gespenst, zusammen mit Christopher Hüttmannsberger, der übrigens auch dieses wunderbare Intro zu diesem Podcast gemacht hat. Elias ist darüber hinaus mehrfacher österreichischer Meister im Einzel- und Teamwettbewerb im Poetry Slam und hat mehrere Romane und Kurztextbände veröffentlicht. 2022 erschien sein letzter Roman Salonfähig, eine Satire auf konservative österreichische PolitikerInnen, für die Politik nichts weiter ist als ein Schritt auf der Karriereleiter. Elias gewann 2022 in Klagenfurt beim Ingeborg-Bachmann-Wettbewerb den Publikumspreis. Zusammen mit ihm werde ich am 4. Oktober in der Roten Bar im Volkstheater Wien einen Abend zum unkreativen Schreiben veranstalten, aber dazu später mehr. Er hat außerdem sehr seltsame Ansichten zum Thema Toast, aber vielleicht sprechen wir auch noch darüber. Erstmal herzlich willkommen, Elias Hirschel.
Hallo.
Hallo, wie geht's dir?
Gleich bloßgestellt auf Toastbasis, sehr schön. Ganz gut.
Wir sind beide ein bisschen müde. Full Disclaimer.
Full Disclaimer, du hast gestern einen Vortrag über Taylor Swift gehalten, der bis 3 Uhr morgens gedauert hat.
Ja, und ich bereue gar nichts und du, glaube ich, auch nicht.
Nö, ich habe viel gelernt.
Ja, also, und auch hier sind wir, um was zu lernen, aber vielleicht sprechen wir auch über Taylor Swift, was völlig in Ordnung wäre. Uncreative wäre es, wenn wir einfach den Vortrag nochmal halten würden und einfach den Podcast nur über Taylor Swift handeln lassen würden. Aber nee, heute soll es ums unkreative Schreiben gehen. Wir haben da beide unsere Berührungspunkte und arbeiten auch gelegentlich mit diesen Konzepten. Ja, Elias, was ist unkreatives Schreiben? Kannst du was erzählen?
Ich habe jetzt auch gerade überlegt, wieder, wie es mit meinem eigenen Schreiben zusammenfällt, weil so viele von den klassischen unkreativen Schreibmethoden wende ich dann jetzt doch nicht an. Du hast, glaube ich, heute oder gestern auch nochmal erzählt, dass Kenneth Goldsmith ja auch einfach Leute abschreiben hat lassen. Also, dass man einfach irgendwie dann, oder ich glaube, es war basierend auf einer Arbeit, die es halt mal gab, wo jemand on the road einfach abgeschrieben hat, das ganze Buch einfach nochmal abgetippt oder händisch abgeschrieben sogar, glaube ich. Mhm. Genau, dahingehend, das, glaube ich, benutze ich nicht so viel. Das ist dann eher, geht schon in so fast so meditative Richtung irgendwie. Wo ich sehr viel benutze, ist dass ich halt mir Textmengen anschaue, die irgendwie schon existieren, die entweder im Internet existieren oder in irgendwelchen Ratgeberbüchern und eben vor allem seit Salonfähig, glaube ich, und auch beim neuen Buch jetzt, seitdem habe ich irgendwie so ein bisschen eine Faszination mit sinnloser Sprache entwickelt, also mit so Fülltexten, die entweder in politischer Rhetorik auftauchen oder in Werbetexten für Startups oder in, genau, in Firmentexten generell. Blindtext bei Webseiten auch super.
So Lorem Ipsum Geschichten meinst du?
Auch genau, aber auch so selbstbewerbender Text, also Text, der irgendwie entweder nichts aussagt oder absichtlich was verschleiern soll oder sowas in die Richtung. Ich muss mich eher dazu zwingen, dass ich nicht Sachen direkt einfach kopiere, sondern dass ich mir dann halt zumindest die Mühe mache, einen Stil anzueignen. Genau, aber ja.
Also einen Stil anzueignen, der diesen Texten dann entspricht, statt sie einfach eins zu eins übernehmen.
Genau, weil das natürlich auch rechtlich oft nicht geht. Und genau, da wäre Kenneth Goldsmith vermutlich anderer Meinung, dass man es einfach abschreiben soll und schauen, was passiert. Aber ja, genau.
Ja, das finde ich auch. Also, Kenneth Goldsmith sagt wirklich, man soll einfach Text nehmen. Überall ist Text zu jeder Zeit und man kann einfach dahergehen und sagen: So, ich sage jetzt, hey, diesen Text. Also, ich glaube, das sagt er schon explizit. Man soll schon dazu sagen, dass dieser Text jetzt appropriiert ist und halt irgendwie, dass damit irgendwie was gerade gemacht wird. Weil es geht ja nicht darum, Text zu nehmen und einfach als seinen eigenen auszugeben,
Genau,
sondern
ja.
den Text zu nehmen, so wie er ist und ihn entweder in einen anderen Kontext zu stellen oder ihn. Ja, so leicht oder so blöd wie möglich zu verändern, wenn überhaupt verändern, und ihn dann halt wieder neu auszustellen, um zu schauen, was dann passiert, wenn dieser Text eben in einem neuen Kontext oder in anderer Form einfach vielleicht einfach nur alphabetisch sortiert oder so auftaucht.
Genau, dahingehend habe ich schon auch manchmal sehr direkt benutzt. Also es gibt eben einen Text von mir, wo ich einfach nur Amazon-Rezensionen hergenommen habe und die hintereinander geschaltet. Also ich habe mir dann lauter Ein-Sterne-Amazon-Rezensionen rausgesucht von, ich sage immer literarischen Klassikern, was jetzt nicht ganz stimmt, weil es sind auch irgendwie Hitlers Mein Kampf ist auch dabei, was ich auch ganz wild finde, dass es ganz viele einfach Online-Rezensionen zu Mein Kampf gibt, von
Ja.
was Leute davon halten oder ich weiß nicht. Also ich meine, kann man ja auch generell, aber die meisten Ein-Sterne-Beschwerden beziehen sich tatsächlich auf, das war zu teuer oder was, wo ich mir dann echt denke, so, das ist einfach wirklich.
Oder wurde nicht pünktlich geliefert? Ein Stern.
Du kannst dich halt echt der Reihe nach anzeigen eigentlich, die, ich weiß nicht. Aber genau, und diese Online-Fundus-Sachen sind schon ganz geil und die habe ich auch mehr oder weniger nicht komplett unverändert, aber ich habe sie eigentlich nur so angepasst, dass sie immer in eine Form passen, dass der Satz immer anfängt mit Sie wollen und dann habe ich schon versucht, die Originalrezensionen wiederzugeben oder zumindest den Inhalt davon. Also dann wurde eben manchmal aus dieses Buch ist zu spät angekommen, habe ich dann halt draus gemacht, Sie wollen, dass das Buch pünktlich ankommt und dann halt so ein bisschen genau leicht adaptiert. Aber das waren schon alles Originaltexte. Und einmal war schon auch, wo ich mir dann spezifische, für Salonfähig, wo ich mir spezifische Passagen aus Grundsatzprogrammen von Parteien hergenommen habe und die dann in einen anderen Kontext gestellt. Ich glaube, dann ging es um Pornos plötzlich, wo aber ursprünglich halt einfach so die Leistungsansprüche an Menschen in der Gesellschaft und ja, genau, also da auch so irgendwie neu kontextualisiert. Ich weiß nicht, wie sinnvoll in dem Fall, aber halt einfach, ja, ich finde das auch einfach extrem lustig. Also, ja.
Ja. Ja, du sagst also, es ist lustig, also vielleicht einfach, dass Leute, die sich vielleicht noch nicht mit dem Konzept an Creative Writing auseinandergesetzt haben, so, warum sollte man das machen? Es gibt ja mehrere Gründe dafür. Einerseits, und das hast du jetzt gerade schon mal gesagt, nochmal mit den Beispielen illustriert, es macht einfach Spaß, halt mit Text rumzuspielen und auch, ich finde, es hat so ein bisschen den Hauch des Verbotenen, weil man, also klar, es geht darum, man nimmt einfach fremden Text und macht etwas Neues damit und das ist ja etwas, was mit dem Samplen, was es in der Musik gibt oder was es in der bildenden Kunst irgendwie auch schon seit Jahrzehnten einfach gibt oder seit Jahrhunderten in der Literatur, aber halt sehr verpönt ist. Insbesondere halt, weil es ja auch so Literaturskandale gab, wo Leute einfach Sachen abgeschrieben haben von anderen Leuten und sie als eigene authentische Werke ausgegeben haben. Und naja, einerseits finde ich, es macht halt riesig viel Spaß, sich damit irgendwie auseinanderzusetzen und Text wild neu zusammenzuwürfeln. Und einfach mal mit Text zu arbeiten, ohne dass man mühsam jedes einzelne Wort tippen muss, weil ich finde Schreiben großartig, ich finde Tippen aber nervig.
Ja, das ist, es gab eben im Literaturmuseum gab es mal eine eigene Ausstellung zum Thema, ich glaube, es hieß Rausch und Dichtung oder sowas in die Richtung. Und dann gab es den ersten Computer von Elfriede Jelinek. Den hat sie einfach irgendwie gespendet. Das war irgendein Apple, einer der ersten Apples irgendwie. Und dann war so ein Zitat von ihr: Schreibmaschine macht für sie keinen Sinn, weil auf dem Computer kann sie noch schneller schreiben. Das war
Ja.
einfach, also diese Frau hasst Tippen. Ich glaube, die,
Ja.
wenn die einfach ihre Gedanken automatisch auslesen lassen könnte, würde die das sofort machen. Und das finde ich sehr respektabel.
Ja.
Genau, und es ist halt, was ich schon auch immer, genau, zwecks Tippen ist langweilig, solche Experimente liefern einem halt einfach extrem schnell sehr riesige Textmengen und dann hat man einfach Ansätze. Also so, selbst wenn man das alles nicht verwendet, also selbst wenn man das wieder alles raushauen würde, steht halt einfach erstmal Zeug auf der Seite schon und man tut sich viel leichter beim Schreiben, habe ich das Gefühl, wenn man einfach bei etwas schon Vorhandenem anschließen kann, als wenn man halt völlig neu was machen müsste. Genau.
Ja, du produzierst halt oder produzierst oder schaffst dir erstmal Material ran und das ist so ein bisschen, geht auch alles in Richtung von Blackout Poetry zum Beispiel, wo du ja auch mit vorhandenem Text schon arbeitest, so oder mit Cut-Up Poetry, wo man einfach Sachen zusammenschneidet. Wo der Lukas Diestel hier zu Gast war, haben wir auch kurz darüber gesprochen. Also einfach über das ja, Rearrangieren von bestehendem Text und einfach limitiert zu sein, auch mit dieser Textmenge, die man dann hat, einfach zu arbeiten. Sagen, ich beschäftige mich jetzt nur mit diesem einen Text und schaue, was dabei herauskommt, wenn ich den in irgendeiner Art und Weise modifiziere oder ja, vielleicht auch einfach anders umformuliere, eine andere Perspektive umschreibe oder so.
Das ist natürlich auch, wenn man dann ausschließlich mit so Fremdtext arbeitet, ist es natürlich auch schon eher wie dieses regelbasierte Schreiben, also dass man sich dann halt so selber Grenzen setzt beim Schreiben. Eben wenn ich mir einfach als Ziel setze, ich will jetzt nur Amazon-Rezensionen hernehmen, dann genau, dann grenzt das halt erstmal den Rahmen ein. Aber andererseits habe ich basically auch schon eine Anleitung für, was ich tun soll, was halt super ist. Wir haben das ja auch, also ich weiß nicht, wie schnell wir jetzt schon auf das Volkstheaterprojekt kommen sollen, aber
Wir sollen gar nichts, wir dürfen alles.
dann erwähne ich das jetzt gleich mal wieder. Da haben wir ja vor ein paar Monaten das schon mal gemacht und machen es jetzt am 4. Oktober wieder, dass wir halt das ganze Volkstheater basically abfotografiert und abgeschrieben haben. Wir haben alle Texte, die an Wänden im Volkstheater hängen, von Applausordnungen über Warnhinweise, über richtungsweisende Schilder,
Notizen
über
der TechnikerInnen, Sticker.
Heißwasserzulaufsticker, wann die Türen das letzte Mal von der Brandschutzpolizei kontrolliert worden sind. Auch so viele neue Wörter gelernt durch das ganze Ding.
Ja.
Wie das wunderbare Wort Haltemagnet einfach. Und genau, und da war halt der Plan war dann ausschließlich basierend auf diesen Texten halt neue Texte zu schreiben, was dann eh nicht immer hundertprozentig gestimmt hat, aber also manchmal waren dann auch so Stilparodien dabei, so ein Thomas Bernhard-Anleihentext irgendwie. Aber die Basis war halt immer die Texte, die dort einfach vor Ort waren. Genau, da hat man dann genau diese Effekte eben, dieses Rekontextualisieren. Dann hat man plötzlich irgendwie Warnhinweise, die dann aber stehen neben Publikumsbegrüßungen. Dann hat man irgendwie, wie man sich in einem Brandfall verhalten soll, gemischt mit irgendwie mit Stückankündigungen irgendwie und genau, da ergeben sich sehr viele neue schöne Gedichte und Möglichkeiten, das weiterzudenken.
Voll. Ich habe auch die Erfahrung gemacht. Man denkt erst, das kann nur langweilig sein.
Das ist auch, ich hatte auch Angst, dass wir zu wenig Text haben
Wir hatten
werden.
viel zu viel. Wir hatten viel zu viel.
Genau, das Problem war dann eher, dass wir dann sehr gegen Ende hin immer mehr bekommen haben und das dann gar nicht mehr einbauen konnten. Also ganz viele ja, Stück Texte vor allem auch noch und so.
Und Ankündigungen der letzten 10 Jahre vom Volkstheater, die quasi, oder die letzten 3 Jahre von Ankündigung, für ein Stück Ankündigung. Und das ist halt ganz schön, dass dann währenddessen man lernt zum Beispiel neue Wörter, man erkennt Muster. Elias hat zum Beispiel alle Sticker um das Volkstheater ausgewertet nach Form, Größe, politischer Message, was war noch? Mehrere Parameter hattest du noch?
Farbe, genau, ob es links oder rechts ist, und dann halt so Gruppenzugehörigkeiten. Dann war irgendwie so, wie viele Fußballsticker,
Wie viel
wie viele
Werbung?
Fußballsticker rechts oder links sind, wobei das dann schwierig zu beurteilen war, aber bei manchen ist einfach eindeutig erkennbar, das ist ein Fußballsticker und es sind auch Nazis. Das ist, oder es ist ein Fußballsticker und es steht aber auch was mit Antifa dabei. Also, und bei anderen steht halt gar nichts dabei und dann weiß man halt überhaupt nicht, wie die, ob die überhaupt politisch sind oder keine Ahnung. Das Schönste war auch, dass es gab irgendwie ein paar Sticker von den Grünen, ein paar Sticker von den, boah, auch irgendwie, doch Identität, nee, Identitäre waren nicht, aber irgendwelche Rechten auch auf jeden Fall. Und dann gab es genau einen Sticker von den Neos und dann einen Anti-Neos-Sticker, was ich irgendwie eine schöne Ratio finde. Genau, das war auch wirklich, also ich glaube, da habe ich das Publikum, da habe ich die Geduld des Publikums ausgereizt, wie schon lange nicht mehr. Hat aber auch mega Spaß gemacht. Also, wo ich tatsächlich bei dem Text nichts verändert hatte, glaube ich, sondern einfach nur die Aufschriften der Sticker stur nacheinander geschaltet, in der Reihenfolge, wie ich sie fotografiert habe. Und das waren, möchte ich behaupten, wirklich alle Sticker, die auf dem Grundstück des Volkstheaters sind, zumindest von quasi bis zu den Ampeln, bevor man die Straße überquert. Ich kann natürlich nicht belegen, ob ich jetzt alle gefunden habe, aber ich habe mir auf jeden Fall sehr viel Mühe gegeben, alle zu finden. Das Schöne ist ja auch, dass ja im besten Fall kommen ja auch noch welche dazu, während man noch fotografiert oder so. Also das ändert sich ja auch die ganze Zeit.
Machst du es jetzt nochmal und vergleichst du?
Könnte ich natürlich machen. Das dauert nochmal ewig und dann fühlt sich mein Handyspeicher wieder enorm an. Das waren, glaube ich, ich habe es dann eh ein bisschen übertrieben dort, aber ich glaube, es waren 500, an die 500 ungefähr, was gar nicht so viel ist.
Ja.
Und bei manchen Stickern bin ich mir auch dann nicht sicher, gilt das jetzt als Sticker oder schon als Plakat oder was ist, like, what is dieses Gegenstand? Und dann fällt man plötzlich in so, weiß ich, so philosophische Definitionsfragen rein, was auch
Ab
geil
welcher
ist.
Größe ist ein Sticker kein Sticker mehr?
Ja,
Und
genau. Das
welches Material ist erlaubt für Sticker?
bin ich Suppe. So, ja, es
Ja.
ist. Und das war halt, also das war wirklich vom Leseerlebnis her, fand ich es richtig geil, einfach nur 3 auf 4 Seiten lang einfach nur die Aufschriften der Sticker vorzulesen, während das Publikum halt schweigt und hin und wieder lacht, weil irgendwie die Aufschriften so absurd sind zum Teil.
Oder in einer extrem random Reihenfolge sind, die man nicht erwartet. Also, dass halt irgendwie Sachen hintereinander folgen,
Genau, so
die einfach.
extrem politische Sachen und dann irgendwie der randomste Aufruf für, weiß ich nicht,
Kletterhalle Steiermark, keine
Yoga,
Ahnung.
Skifahren, ja genau,
Ja.
irgendein random Ort irgendwie. Was war das? Handballteam, keine Ahnung, Bad Gäusern oder irgendwie sowas. Und ja, geil, einfach nur geil.
Ja, und ich muss auch sagen, das, was man dann daraus zieht, ist dann halt der Text oder so ist extrem austauschbar, aber ich finde das ganze Erlebnis drumherum, also ich finde einfach das Vortragen und auch, es öffnet einfach einen anderen Blick. Ich bin nach dieser Aktion, mein Handy war auch voll mit Fotos, mit Text aus dem Volkstheater und ich konnte so 2, 3 Tage nicht aufhören, durch die Welt zu gehen und jeden Text, den ich gesehen habe, so zu
Ja,
lesen und auch gegebenenfalls zu fotografieren, weil ich auf einmal halt festgestellt habe, Moment, das ist wirklich überall und es war voll schön, weil ich auf einmal halt mit einem anderen Blick durch die Welt gegangen ist, was ja, wenn man was man zumindest häufig hört, so ist das ja eine der Aufgaben von Literatur, den Blick auf die Welt zu verändern. Oder eine mögliche Aufgabe ist es ja immer selbst gesetzt, wenn überhaupt. Vielleicht ist es auch, gibt's, sollte gar keine Aufgabe Literatur geben. Finde ich auch okay. Aber wenn es etwas hat, dann ist es zumindest ein Effekt, der Literatur nachgesagt wird. Und das finde ich halt schon irgendwie cool.
ich finde es auch schön, weil das sind ja auch so Sachen, die würde ich ja nie im Leben selber lesen. So. Naja, doch, also die extra geschriebenen oder die extra zusammengewürfelten Texte schon, aber wenn mir jetzt jemand sagt, ich habe hier 4 Seiten lang aufgezählt, was auf Stickern steht, hier liest es, das würde ich doch nicht lesen. Aber sobald das eine Person auf der Bühne als Performance vorträgt, finde ich es geil. So, ich
Ja.
weiß nicht, dann feiere ich es. Aber nein, stimmt, ich kann dir absolut zustimmen, das war bei mir genauso. Ich glaube, das, was sich am längsten bei mir jetzt noch gehalten hat, ist, dass mir Warnhinweise überall auffallen. Dass ich viel genauer auf Warnhinweistexte schaue.
Man geht wachsamer durch die Welt. Man
Ja.
geht wachsamer durch die Welt, wenn man um kreatives Schreiben macht.
Und das hatte ich das letzte Mal tatsächlich in dem Ausmaß nur, wie ich House of Leaves von Mark Z. Danielewski gelesen habe, weil der in dem Buch, was halt ein Horrorroman ist, der aber ganz viel mit Metaebenen und mit Bildlayout, mit so Textlayout spielt. Und der hat das Wort Haus immer in Blau gedruckt. Und am Anfang denkt man sich, aha, weird, keine Ahnung. Und nachdem man da aber 500 Seiten lang das fucking Wort Haus immer nur in Blau gelesen hat, liest man es automatisch im Alltag auch in Blau. Und das ist mega irritierend. Das ist halt jedes Mal, wenn du einfach das Wort Haus siehst, irgendwo geschrieben, verlangt dein Hirn, es müsste eigentlich blau sein, weil du so drauf geprimed worden bist.
Ja.
Und das ist so ein billiger und so unglaublich wirkungsvoller Effekt. Genau, und den habe ich jetzt halt wieder mit Warnhinweisen. Super. Einfach nur toll. Eine Frage, die sich bei mir auch seitdem aufgeworfen hat, ist so, oder ein Wunsch, ich würde gerne einfach alle Texte verstehen können, die im öffentlichen Raum sind. So, wenn ich jetzt an irgendeinem Zug vorbeigehe und auf dem Zug steht dann irgendwie so die kryptische Aufschrift MS-325 Ost oder irgendwas. So, was ist das? So, es gibt Leute, die können das lesen. Es gibt Leute, die wissen, was damit gemeint ist.
Ja.
Und finden sich in diesem Symbol wirrwarr zurecht. Und das ist mega geil. Das sind alles so kleine Geheimsprachen, die uns umgeben. Das ist mega spannend.
Ja, und ich glaube auch, wenn man das jedes Mal dann auch aktiv nachforschen würde, man würde extrem viel lernen, halt so über
ja.
die Welt und wie sie funktioniert. Aber halt, es ist halt sehr viel Text dann doch unsichtbar. Ich wollte noch sagen, dass ich auch finde, dass diese Performance von Stickern, die wäre auch uninteressant gewesen, wenn sie woanders als im Volkstheater vorgetragen worden wäre. Weißt du, was ich meine? Also das ist, weil es so losgelöst war. Und wir haben es aber im Volkstheater selbst an dem Ort, der quasi von diesem Text auch umgeben ist.
Ja, voll. Das ist auch tatsächlich, warum ich jetzt doch überlege, ob ich nicht doch nochmal alles abfotografieren soll dort, weil ansonsten wäre es natürlich auch so ein bisschen verlogen. Weil was ja auch cool daran ist, ist, dass es so eine Momentaufnahme war von welche Sticker sind genau in dem Moment jetzt dort aktiv, wodurch man dann auch so Witze machen konnte, irgendwie da war ein Anti-Trans-Sticker und dann eben nach Auswertungen der Ergebnisse nicht mehr oder sowas.
Ja.
Also dass man dann irgendwie natürlich auch aktiv eingreifen kann,
voll,
welcher Text in der Öffentlichkeit steht und welcher nicht. Und I don't know, jetzt ist Monate später, vermutlich hat irgendein Dude einfach wieder einen neuen Antitrans-Sticker hingeklebt oder was und man müsste das halt nochmal absuchen.
Ja.
Ja.
Was mir noch einfällt, was du nächstes Mal machen könntest, wäre auch Beschädigungen an Stickern notieren.
Puh, oh Gott, ja, das ist nämlich auch, was ich nämlich nicht gewertet habe, ist, wie viele Sticker doppelt sind. Die habe ich einfach ausgelassen, weil das einfach auch zum Vorlesen unmöglich wäre.
Ja.
Das ist halt, ich kann nicht fünfmal die gleiche Aufschrift vor. Na gut, einmal als Gag vielleicht, aber auf Dauer, das geht einem so auf die Nerven.
Aber schau, das ist auch eine Entscheidung dann, die du getroffen hast.
Ja,
das,
genau.
Das ist, glaube ich, eben.
Ich habe auch Sticker, die so ganz krass zerstört waren, habe ich halt gar nicht mehr mit reingenommen, weil da eigentlich fast keine Schrift mehr erkennbar war. Wenn nur die Hälfte gefehlt hat, fand ich es ganz lustig, weil dann liest man halt so bis zur Hälfte und der Rest steht nicht mehr da einfach.
Ja, aber das ist auch eine aktive Entscheidung. Also Kenneth Goldsmith hat ja auch so Übungen in seinem Buch, wo es darum geht, einfach eine Tageszeitung abzuschreiben. Und er meinte, alle Ergebnisse waren komplett anders. So,
dass manche Leute die Bilder auch transkribiert haben oder.
Einige haben die Bilder transkribiert, einige haben es auch gelayoutet wie die Zeitung, einige haben wirklich nur den Text geschrieben. Es ist ein Riesenunterschied, wo du Absätze machst, ob du alles in einem Blog schreibst, ob du für jeden Artikel irgendwie einen eigenen Absatz machst und eben, ob du sowas wie das Erscheinungsdatum oder so Paratext halt überhaupt mitnimmst oder ob du die Zahlen vom Strichcode mitschreibst und all das. Fügt sich ja dann halt in so ein Gesamtding und ich finde es halt so, ich fand das extrem einhellend zu checken, am Moment, selbst wenn man Leute diese simple Aufgabe gibt, selbst dann kommen unterschiedliche Ergebnisse raus. Natürlich könnte man es extremst spezifisch formulieren, aber ich bin mir selbst dann nicht sicher, dass dann exakt die gleichen Ergebnisse dabei rauskommen würden. Und das finde ich halt einfach ein schönes Ding und hat mich damals auch so ein bisschen befreit von dieser Angst, oh nein, ich möchte unbedingt was Originelles machen. Ich möchte unbedingt etwas machen, was noch nie vorher da war. Und seit dem Buch fand ich das so heilsam. Ich schreibe auch nicht ständig mit dieser Methode, aber ich habe dadurch irgendwie so gecheckt, es ist völlig egal, ob das schon mal da war. Mein Text ist mein Text und ich mache den so, wie ich denke, dass es cool ist.
Ja.
Und das ist egal. Und das war für mich eigentlich so der befreiendste Gedanke, der so aus Uncreative Writing bei mir irgendwie entstanden ist.
Dass man basically also man kann eigentlich nur individuelle Sachen machen, außer man schreibt halt wirklich komplett, also außer du kopierst wirklich komplett jemand anderen und gibst das als deins aus.
Ja.
Aber abgesehen davon, ja, stimmt. Wir haben, glaube ich, mal in der Schule tatsächlich noch, da war aber Uncreative Writing, glaube ich, einfach noch kein Ding oder war zumindest dort nicht im Unterricht. Und dann gab es aber auch mal ein Projekt von irgendwem, der offenbar einfach verschiedene Autoren und Autorinnen angeschrieben hat und die einfach nur darum gebeten hat, per Brief, glaube ich, einfach, und die gebeten hat, den Himmel zu beschreiben. Einfach nur die simple Frage, irgendwie so, describe the sky to me. Und dann hat er auch so ein paar, ich glaube so ein, zwei, oder vielleicht nur einer, keine Ahnung, aber er hat auch irgend so einen wütenden Brief von irgendjemandem bekommen und hat dann irgendwie gemeint, ja, das ist einfach eine valide Antwort. So, auch das werte ich als irgendwie so, keine Ahnung, was bildest du mir ein, mir diesen scheiß Brief zu schicken? Ich bin der, weiß ich nicht, berühmte irgendjemand. Und dann hat er das halt auch einfach mit aufgenommen in dieses Projekt und fand ich super.
Das ist Old Man Yelling at a Cloud. Das
Exakt.
ist genau das. Dieses Simpsons-Meme.
Und ich hatte damals, weil wir das halt in der Klasse dann auch ausprobiert haben, und dann habe ich probiert, was passiert, wenn ich einfach nur, basically, im Himmel passiert gar nichts. Und ich habe dann einfach nur hingeschrieben, ich habe dann einfach nur versucht, in wie vielen Variationen ich beschreiben kann, dass der Himmel blau ist. Und habe dann irgendwie, glaube ich, so, weiß ich nicht, 20 bis 30 Zeilen, und dann variiert das halt immer weiter und irgendwann wird es schwieriger, das zu beschreiben. Und das war auch ganz interessant, weil halt natürlich der Text wird nicht viel spannender dadurch, ehrlich gesagt, aber einfach so als Übung fand ich es cool. Also quasi eben schränk dich wirklich so hart ein, dass fast gar nichts mehr schreibbar ist. Und dann variiert es irgendwie, soweit es noch geht.
Wo du eben auch sagtest, da war Uncreative Writing noch nicht so groß. In Wahrheit ist ja das. Das ist ja das Schöne, dass Uncreative Writing auch jetzt keine neue Idee ist. Also er hat ja auch ganz, also es sind ja auch, das Unkreative daran ist ja auch
Das
nochmal.
vielleicht unter dem Schlagwort ist, dann was, aber
Genau.
ja, voll.
Und halt, also das Einzige, was neu ist, ist halt, dass diese Ideen, die es schon ewig gibt, ist ja auch viel, was von Oli Poe oder von anderen Avantgarde-Techniken quasi übergeblieben sind. Aber die werden. Ja, weiß ich nicht. Im Zeitalter des Internets kriegen die nochmal eine andere Dimension. Deswegen fand ich das zu dem Zeitpunkt auch voll interessant. Es ist auch das Buch, was mich letztlich überhaupt dazu gebracht hat, mit Code Bots zu basteln, die Text produzieren. Weil das halt genau in dieses Schema ja reinfällt, dass es halt nicht zwangsweise um den Text an sich geht, sondern um das Konzept von einem Text oder das Rezept, was dahinter steckt. Und der Text selbst erstmal so ein bisschen in den Hintergrund rückt. Und das fand ich einfach auch spannend, weil es halt ein völlig anderes Arbeiten mit Text ist und nicht heißt, das ist jetzt besser oder es sollte das andere ersetzen, sondern es ist eher ein etwas anderes und etwas irgendwie sehr spielerisches und nicht zwangsweise immer nur Dummes. Also halt nicht einfach nur immer nur lololol, schau, was ich kopieren und einfügen kann, sondern man kann damit auch einfach sehr politisch sein, zum Beispiel. Also ich habe einer der schönsten Texte, ich habe ja diese Sammlung Poesie Echse rausgebracht, wo du auch eben einen Text drin hast. Und die Mirjam Mahmud hat einen tollen Text drin, der heißt Search Insults, wo einfach alle Suchergebnisse, wenn man Moria eingibt, auftauchen, wo dann zum einen das Lager Moria quasi genannt wird, aber parallel geschaltet ist dann in den Suchergebnissen zu Herr der Ringe-Geschichten, zu Herr der Ringe irgendwie Threads und so weiter.
Wo quasi dann Moria und Mordor vertauscht wurden, oder
Nee,
wie, oder?
es
Nee.
gibt die Minen von Moria.
Ach, die gibt's da ja auch.
Die gibt
Okay,
es
ach,
auch,
stimmt. Okay, ja.
genau. Und da das dann quasi halt das, also auch diese Präsentation von im Internet werden diese zwei Sachen gleichwertig präsentiert
Ja.
und was, also was für Rückschlüsse kannst du über eine Gesellschaft quasi schließen, wenn du etwas suchst und eine extreme humanitäre Katastrophe passiert, trotzdem aber Herr der Ringe irgendwie parallel dazu
Ja.
geschaltet wird. Und das fand ich halt einfach.
Das ist einfach extrem, also das ist auch so stark, weil die Idee eigentlich so simpel ist halt und
Ja, voll.
weil man da auch gar nicht so, also im Prinzip einfach nur abschreiben muss quasi und das hat dann einfach schon einen Impact dadurch, wie man es halt framet.
Ja, und das fand ich halt, das fand ich richtig, richtig gut. Und ich finde halt, da gibt es einfach sehr viel Potenzial. Man muss sich halt einfach nur trauen, halt mal auf weirde Weisen mit dem Text zu spielen.
Ich habe auch mal ein Projekt mit Google gemacht, ein ganz kurzes, und zwar hat der Markus Köhler hat eine Reihe in der Alten Schmiede moderiert und kuratiert, die hieß damals Slammer dich da weiter. Die hat jetzt den völlig absurden Titel Retrogranden aufgespritzt, glaube ich,
Aufgefrischt.
aufgefrischt, was super ist. Da werden nämlich immer ich glaube zwei oder drei Leute eingeladen, die haben dann drei verstorbene Autoren und Autorinnen zur Auswahl, können sich eine aussuchen und schreiben dann suchen sich erstens einen Text von denen raus und schreiben dann einen Antworttext auf die. Und ich habe halt Ernst Herbeck ausgewählt und Ernst Herbeck ist ein quasi ein schizophrener Dichter von der vom Leon Navratil hieß der, glaube ich, dieser eine Psychiater, der halt in ach Gott, Klosterneuburg, irgendwo außerhalb von Wien, ich weiß jetzt nicht mehr den Ort, weiß ich nicht mehr. Gugging, na klar, genau, also in Gugging gab es eben diese Schreibklasse mit halt Leuten, die dort in der Psychiatrie gewohnt haben. Und Ernst Herbeck war so bekannt als der Dichter auf Zuruf, weil er halt wirklich nur dann was geschrieben hat, wenn sein Psychiater ihm halt gesagt hat, schreib mir jetzt ein Gedicht über irgendein Thema so. Und dadurch haben seine Gedichte so extrem lustigen, repetitiven Stil, weil der hat dann manchmal 6 Mal hintereinander ein Gedicht mit dem gleichen Titel geschrieben und hat dann irgendwie einfach nur Rot. Und dann hat er so ein Gedicht namens Rot und dann irgendwie Rot ist der Mund, Rot ist die Weide bei Abendlicht, Rot ist irgendwas, 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 Rot ist irgendwas, irgendwas. Und dann nächster Text, nochmal genau das gleiche, aber andere Variationen. Und das macht er halt so 5, 6 Mal hintereinander einfach. Er hat, glaube ich, so 5 Texte zum Thema Kaffee, 5 Texte zum Thema, 5 Texte zum Thema Liebe und dann hat er immer so kleine Dinge. Und das, ohne dass ich das beleidigend meine, das wirkt halt manchmal wie so Bot-Lyrik einfach, weil der so einen extrem automatisierten Stil irgendwie hat. Und genau, da habe ich auch einfach nur mal gegoogelt, Rot ist und dann so die ersten 10 Suchvorschläge und es ist wirklich indistinguishable zu einem Ernst-Herbeck-Text. Und so ziemlich bei einem Drittel von seinen Texten ungefähr kann man das machen und kann ihn dann immer so parallel vorlesen und kann die Leute halt raten lassen, was was ist. Und eigentlich merkt man es nur daran, wenn irgendwie ein zu neumodischer Begriff in den Google-Suchanzeigen vorkam, dass das nicht von ihm sein kann. Genau, fand ich irgendwie super spannend, wie halt dann quasi auch so eine Art Schreibworkshop auch schon zu so Bot-Lyrik führen kann, wenn die Aufgabenstellungen repetitiv genug sind. Also wenn der Dude immer die gleichen Fragen auch an ihn stellt, vermutlich so. Genau, ich würde das jetzt nämlich auch überhaupt nicht auf irgendwie, ah, der schreibt so, weil er schizophren ist oder so, sondern ich glaube eher, dass sich das aus der tatsächlichen Situation, wie diese Texte entstanden sind, auch so ein bisschen ergeben hat. Genau, Schizophrenie wird dann eher reingespielt haben, halt, dass die Texte auch so extrem zerfasern irgendwann und auch, aber die sind super schön, einfach, ja.
Ja, ich finde, also auch ich finde eben diese Komponente des Repetitiven und auch irgendwie ein bisschen der Langeweile spielt, glaube ich, auch eine große Rolle beim Uncreative Writing. Also halt dieses Menschen sind, glaube ich, einfach nicht dazu gemacht, sehr langweilige Dinge zu machen. Deswegen sind sehr viele Leute in repetitiven Jobs ja auch weniger glücklich.
Na.
Und man versucht trotzdem halt immer irgendwie da rauszubrechen, egal wie sehr die Aufgabe ist, macht das jetzt stumpf in der Wiederholung. Man sucht sich immer so kleine Escapes, habe ich so das Gefühl. Und das ist dann das Interessante, was bei diesen Übungen passiert.
Ich fand es auch so lustig. Ich habe mich vor kurzem mit einem Freund getroffen und der hat dann versucht, mir zu erklären, was er so eigentlich. Der arbeitet halt was mit Wirtschaft. Irgendwie hat mir dann versucht zu erklären, was er da eigentlich macht und was er nämlich auch forscht so. Und dann hat er ein IT-Problem gehabt und er kann so Basic-Programmiersprachen, hat er so ein bisschen gelernt, also nicht die, egal, aber er hat so die Basis an verschiedenen Programmiersprachen, kann er so ein bisschen, aber auch nicht so wahnsinnig gut. Und mein Kopf hat die ganze Zeit einfach nur gesagt, geil, das könnte man richtig gut verwenden für irgendeinen Kunstscheiß oder so, weil er dann halt irgendwie so Datenbanken gefunden hat, die dann irgendwie so verschiedene japanische Aktien einfach nur auflisten oder so Stuff. Und nämlich die japanische Aktien sind aus irgendeinem Grund anders, werden leicht anders betitelt als sonst Aktien international. Ich weiß es nicht ganz. Aber ich fand es halt so geil, weil so der hat dann, glaube ich, auch so einen USB-Stick mit so, ich sag mal, hektoliterweise Daten einfach nur bekommen und keine Ahnung gehabt, wie er das auslesen soll.
Ich möchte, dass das der Titel für diesen Podcast ist. Hektoliterweise Daten
Ist
ist
ja
super
sehr
schön.
perfekt. Aber ich fand das einfach geil. Also das könnte man auch mal bei einem Schreibworkshop einfach machen. So hier ein USB-Stick mit absurd vielen Daten.
Ja, geil.
Bitte, bitte mach irgendwas Interessantes draus. So.
Das finde
In
ich
seinem
richtig
Fall
gut.
natürlich, der will das ja
Ja.
wissenschaftlich auslesen. Also dann ist natürlich auch so die Frage, das musst du auf eine ganz, ganz spezifische Art halt auslesen können. Aber eben, als Künstler kannst du ja einfach nur random auslesen und kannst dann einfach nur random reingreifen und schauen, ob da
Ja.
irgendwas Spannendes drin ist. Und das ist, glaube ich, auch so das Geile an so Uncreative Writing, also dass du halt wirklich das muss ja, es muss ja nicht mal eine spannende Textbasis sein, es kann ja
Ja.
literarisch jede Textbasis sein.
Ja.
Natürlich gibt es manche, die interessanter sind und so, aber halt kannst du mit allem arbeiten einfach.
Ja. Ja, und der künstlerische Ausdruck, wenn man so möchte, oder halt das, was dann irgendwie wirklich interessant ist, so ist dann ja eh erst das, in welchen Kontext man es presst, in welche, ja, was so dann die Grundidee ist. Also wenn man dann sagt, so, ich habe jetzt mir diesen Text ausgewählt, weil, und ich finde, das ist so ein essentielles Ding vom Schreiben. Ich finde, Schreiben ist immer Entscheidung und immer eine Entscheidung treffen. So, also man entscheidet sich, welche Buchstaben man Folge für Folge irgendwie aufs Blatt macht und wie man die Wörter anordnet. Und das dann ist die nächste Entscheidung, wie strukturiert man die Sätze, macht man sie lang, macht man sie kurz, macht man, selbst wenn es keine bewussten Entscheidungen sind. Aber ich finde immer, je bewusster diese Entscheidungen getroffen werden, desto besser eigentlich. Also, oder desto, oder wenn man auch bewusst sagt, mir ist das wurscht, ich lasse es weg. Wenn man schon an vielen Stellen irgendwie bewusste Entscheidungen trifft beim Schreiben, dann habe ich das Gefühl, werden Texte auch automatisch besser. So, weil ich, man lernt Schreiben ja auch wie alles durch so Imitation. Und wenn man einfach anfängt, halt irgendwie zu schreiben wie Personen, die man gelesen hat, dann wird man es, glaube ich, schwer haben, früher oder später irgendwie einen eigenen Stil zu entwickeln. Und wenn man dann halt irgendwie möchte, ich möchte jetzt aber so schreiben, wie ich schreibe, dann hält es ja oder hängt das einfach damit zusammen, welche Entscheidungen man dann trifft, die anders sind als das, was man bisher gelesen hat. Und das finde ich eigentlich schön, weil das irgendwie so ein Schlüssel zu Kreativität und zu eigenem Ausdruck ist. Also ich mag das voll gerne und auch so dieses, Leute sagen immer, oh, ich bin nicht so kreativ. Falls ihr das hier hört und denkt, ihr seid nicht kreativ, schreibt mal was ab, schreibt mal irgendwas ab und schaut, was dabei
Da
rauskommt,
stellt
oder?
man sich gar nicht die Frage, ob man kreativ ist.
Ja,
Das ist auch schön, aber.
und stellt meistens dann doch fest, oh, warte, bin ich doch? Also,
Ja.
das ist halt, das finde ich immer ganz schön.
Ich find, also so inzwischen bin ich auch echt so, ich übernehme halt so super gerne einfach Techniken und Methoden von Leuten, wo ich gerade Bücher lese und das irgendwie spannend finde. Und ich glaube, das trainiert man sich schon irgendwann an, dass man dann halt nicht einfach nur, was weiß ich, den Stil kopiert oder den irgendwie Formulierungen kopiert oder sowas, sondern dass man halt einfach auch spezifisch, wenn man halt selber schreibt, auch einfach irgendwann checkt, ah cool, der arbeitet mit der Methodik oder sowas. Und das kann man natürlich dann auch nutzen und dann das irgendwie halt anders einbauen. Mir sind jetzt ein paar Beispiele eingefallen. Mir ist leider, ich habe den Namen von einer Autorin vergessen und habe es jetzt auch nicht geschafft, das nachzugoogeln. Aber es gab, glaube ich, so drei oder vier Bücher, die das auch so extrem repetitiv arbeiten und wo ich dann gemerkt habe, das ist mega geil, das will ich auch machen. Es gab ein kurzes Buch über Tobias von Jakob Nolte, gibt es einfach so ein Kapitel, wo er einfach nur offene Tabs auflistet.
Ja, voll.
Was halt einfach auch so, das hat mir eigentlich schon gereicht, um die Pandemie zu beschreiben. So, das war einfach nur, also das als Kurztext hätte mir schon, fand ich super. Und es geht wirklich so seitenweise. Und in einem anderen Buch, wo ich jetzt eben leider den Namen vergessen habe, vielleicht kann ich es noch nachreichen, die hat eben Literatur aus Dortmund gelesen, auf jeden Fall. Die hat einfach ein Kapitel, da datet die Hauptfigur, datet einen Typen und es ist einfach Noah. Also es ist einfach
Der
Noah
biblische
von der
Noah.
Arche Noah, ja.
Okay, ja.
Das restliche Buch hat gar nicht so was mit Bibel zu tun, aber so ein Kapitel lang ist einfach nur, sie datet jetzt halt Noah. So. Und Noah will halt eine Arche bauen und er rettet ein paar Tiere. Und dann zählt sie so seitenweise einfach nur Tiere auf, von A bis Z. Und hat dann in der Live-Lesung das leider abgekürzt und irgendwann gesagt, na gut, muss ich jetzt auch nicht alles. Und ich war richtig traurig, weil ich wollte einfach, dass sie jetzt noch 5 Minuten lang weiter und nur diese Tiere auflistet. Und das war einfach eine gute Liste. Also
Ja.
das war nicht langweilig. Das war, also das eben auch von wegen Repetition und sowas, das war ja, also es kann ja auch extrem gut kuratiert sein, so. Und das war einfach eine spannende Liste an Tieren, mit überraschenden Tieren, die
Ja.
neben nicht überraschenden Tieren stehen. Und das war super gut gesetzt und das hat mich einfach geflasht, wie eine langweilige Auflistung halt super spannend sein kann.
Ja.
Genau, und habe ich jetzt im neuen Buch eben auch sowas gemacht. Und da vielleicht, um jetzt wieder auf Bots zurückleiten zu können, da hatte ich ursprünglich vor, das zu automatisieren, auch mit Hilfe von eben GPT oder sowas. Und es hat überhaupt nicht funktioniert. Und im Endeffekt habe ich es dann halt, wie du weißt, weil du daran beteiligt warst, ich habe es
Ja.
crowdgesourced. Ich habe einfach 15 Freundinnen von mir einfach arbeiten lassen und Ideen zusammengetragen. Genau, weil mich die Maschine im Stich gelassen hat, weil die nämlich zwar für Repetition gut ist, aber nicht für Variation. in der Repetition. So.
Selbst wenn man dazu schreibt bei ChatGPT, variiere das, so, dann sind die Variationen entweder irgendetwas, aber halt nicht das, was man haben möchte, oder es ist einfach falsch. So. Also das habe ich ganz häufig irgendwie auch, dass ich halt zumindest bei dem Modell, ich nutze auch das Gratis-Modell und alle sagen, wenn du das Vollversion, nee, ich glaube auch, da wird nicht so viel mehr kommen. Und ich glaube, wir fahren auch generell gerade bei so diesen Large Language Models, dass die doch einfach deutlich beschränkter sind, als dass die Firmen, die damit Geld machen, versuchen zu verkaufen. Und das finde ich auch in Ordnung.
Ich hab tatsächlich, der geschätzte Kollege Lukas Distel hat mir geholfen, so noch ein paar so Sachen generieren zu lassen, wie er noch mit GPT-3 halt herum experimentiert hatte, bevor das dann so ganz öffentlich war mit ChatGPT. Und da kamen noch spannendere Sachen rausgefüllt. Also da waren noch nicht so viele Filter drauf, glaube ich, die dann so ein bisschen alle Antworten halt ein...
angeglichen.
Ja, aber die vor allem halt auch Bezug nehmen auf deine Frage und so. Und dann irgendwie so, so kann man das jetzt aber nicht fragen oder irgendwie so in die Richtung. Ja. Was natürlich wichtig ist, wenn das eine öffentliche Plattform ist, was jetzt aber leider halt die Texte dann auch so ein bisschen noch mehr einschränkt. Aber auch da eigentlich nichts von dem kopiert, sondern das hat mir dann immer nur so die Basis geliefert für, boah, das ist aber eine völlig geil, nonsensige Formulierung. Nice, nehme ich sowas oder sowas ähnliches her dann halt.
Ja.
Genau, aber du hast jetzt teilweise schon verwendet, um einfach so Testkapitel zu schreiben, oder? Weil das habe ich dann auch mal versucht. Also, dass man dann so...
Ja, ich habe das versucht. Das hat aber leider auch nicht so gut funktioniert. Also, ich habe jetzt zwischendurch mal... Ich sitze gerade ja an einem Manuskript, in dem auch so, ich sag mal, Alltagstext drin vorkommt, so Gebrauchstext, so Briefe und alles Mögliche. Und so manchmal irgendwelche Reden oder was auch immer. Und dafür habe ich das mal versucht. Und da war höchstens mal, auch wie du jetzt eben sagtest, so ein Satz dabei, der vielleicht mal irgendwie interessant war, aber selten, dass ich irgendwie alles davon übernommen habe. Es hilft halt so manchmal, um irgendwie auf neue Ideen zu kommen, aber auch das ist so ein bisschen Glücksspiel, habe ich so das Gefühl, ob da was rauskommt. Es ist auch, glaube ich, ein Unterschied, ob du jetzt halt ein eigens feingetuntes Model irgendwie hast, was dann ganz spezifisch auf eine bestimmte Form von Text trainiert ist und die du dann nutzt oder halt das allgemein öffentliche Modell nutzt. Das ist, glaube ich, nochmal, da lässt sich eh, glaube ich, noch viel mehr rausholen. Aber das ist dann so viel Arbeit, da kann man es gleich auch wieder selbst schreiben.
Ja, das ist dann auch wieder nicht, was mit einem Creative Writing gemeint ist eigentlich, ja.
Was, wo du eben noch Hektoliter Daten erwähnt hast, der Kenneth Goldsmith hat ja noch ein anderes Buch, das heißt Wasting Time on the Internet, wo es darum geht, wie man einfach kreativ ist, indem man einfach online ist. Es führt so ein bisschen das Uncreative Writing vom Schreiben weg hin zum einfach im Internet sein. Also schon auch irgendwie in Richtung Schreiben, aber es hat dann nochmal einen anderen Touch, wo es auch darum ging, zum Beispiel, es gab eine Übung, die er beschreibt, alle sitzen in einem Kreis und haben ihren Laptop dabei und reichen diesen Laptop weiter an die nächste Person und die darf eine Datei irgendwo auf dem Laptop löschen und dann wird der Laptop wieder weitergegeben.
Mhm.
Und dann wird am Ende geschaut, merkt man das überhaupt? So.
Krass, okay.
Und das fand ich halt, das fand ich ganz schön, weil es gibt so viele Systemdateien, es gibt so viele temporäre und Trash-Dateien, die auf deinem Rechner sind. So viel brauchst du einfach nicht, die liegen halt da und es sind einfach Objekte, die einfach eigentlich egal sind. So, und das fand ich eine schöne Übung. Genau, also auf jeden Fall, was ich noch machen werde für die kommende Show am 4. Oktober in der Roten Bar im Volkstheater, wo alle dann hinkommen, da habe ich mir jetzt einen EEG-Sensor besorgt. Also letztes Mal habe ich mit einem Pulssensor gearbeitet, mit dem ich die Pulsfrequenz von einer Person gemessen habe. Und basierend darauf, ob es schneller war oder langsamer war, sind Stückzeilen ausgewählt worden, in denen die Wortfolge Herz drin vorkommt. Also auch Schmerz und so weiter war dabei. Und dann gab es Gedichte, die vom Programm so zusammengestellt worden sind.
Nee, Scherz, nicht Schmerz. Scherz geht sich nicht aus. Aber ganz viele Scherze waren
drin. Es waren relativ viele Scherze drin und das Herz halt, wie gesagt, ganz oft. Und fürs nächste Mal werde ich einen EEG-Sensor nehmen, der alles, was Kopf und Gehirn enthält, rausfiltert. Und dann würde ich beide mitnehmen und dann macht man so einen Kopf-gegen-Hirn-Battle.
Bin auch schon gespannt, in welchen Wörtern Kopf vorkommt, ohne dass man es erwartet.
Ja, voll.
Kommt auch.
Und das sind halt auch wieder, ich finde, diese Art von Schreiben hat sehr viel mit einfach sich selbst überraschen lassen zu tun. Das finde ich immer ganz gut. Ja, du arbeitest gerade auch an einem Buchprojekt, richtig?
Ja, genau, beziehungsweise eines ist jetzt fertig wieder, liegt jetzt herum. Genau, das war auch, wo ich halt auch so ein bisschen in die Richtung geforscht habe. Geforscht, nein, aber ich habe mich ein bisschen mit KI und so auch beschäftigt, wobei es jetzt nicht so einen großen Teil des Buches ausmacht. Ja, weiß gar nicht, was ich dazu jetzt noch so sagen kann.
Oder sagen darfst, weil es
Ach
erscheint.
darf, ach darf, da beschwert sich eh niemand, aber genau.
Ja.
Es erscheint auf jeden Fall Ende Jänner, genau.
Ja,
Kann man
also.
jetzt noch. Es ist noch keine Vorschau raus, deswegen kann ich jetzt noch nichts dazu. Aber bestellt es euch vor, wenn es dann kommt und ihr dann wisst, wie es heißen wird.
Ja, wir werden auf
Ja.
jeden Fall alle darauf hinweisen, für die Deutschen Jänner ist der Januar 2024. Genau.
Kein geheimer Zusatzmonat, den wir hier.
Er hat Zusatzgehälter, was extrem interessant ist. Ich weiß nicht, ob das Leute wussten, das Konzept 13. und 14. Jahresgehalt.
Ja klar, es impliziert ja auch das 13. und 14. Monat.
Ja,
Wir haben
es ist einfach ein
so eine
Konzept, was es in Österreich gibt, was mich völlig erschüttert hat als
kleine Pocket
Selbstständiger.
Dimension.
Ja,
Ja.
also es ist einfach, ja, fand ich interessant. Gut, wir werden uns jetzt weiter kreativen oder unkreativen Tätigkeiten hingeben und ja, in den Tag starten. Ich werde jetzt gleich noch einen Text vorlesen, den ich mit Input von euch geschrieben habe. Meine Frage an euch war, könnt ihr mir einen unkreativen Input für einen Kurztext geben? Und den Text werde ich jetzt gleich noch vorlesen und dann sehen wir uns oder hören wir uns das nächste Mal bei Hypertext. Bis dann. Elias, vielen Dank, dass du da warst und adieu.
Danke, ciao.
Ich hatte euch auf Social Media gefragt, ob ihr mir den unkreativsten Schreibauftrag zukommen lassen könnt, der euch einfällt. Und da war sehr viel Schönes dabei. Kellners hat zum Beispiel geschrieben: Schreibe eine Geschichte, an deren Ende der Wecker klingelt und alles war nur ein Traum. Mit der Ergänzung von Wolkers: Beginne an einem wunderschönen Sonntag, Sommer- oder Ferientag. Und sowas wie Kafkas Die Verwandlung, aber ohne diese eklige Käfersache von Days B. Winkelbach oder Nishigo, ganz klassisch, gib dir selbst den unkreativsten Schreibauftrag für einen Kurztext. Aber gewonnen hat am Ende Becky van der Meiden @Genderbeitrag auf Blue Sky, der Himmels-App unseres Vertrauens. Und dort war der Auftrag, die Regeln von Mensch ärgere dich nicht zu benutzen. Und daraus habe ich einen kurzen Text gemacht. Viel Spaß. Wir sind hier unter Gleichen. Wir leben zu viert in einem Häuschen und gehen nur selten vor die Tür. Denn was gibt es schon da draußen? 40 weiße Felder und die Option auf Ruhestand. Und doch treibt es mich und meine Geschwister immer wieder hinaus. Draußen, da, wo die Gefahr tobt. Das erste Mal, dass es mich erwischte, bebte der Boden. Der große Block mit den Augen schlug knapp neben unserem Haus ein. Auf seinen Wänden, die ich sehen konnte, waren auf einer Seite 5 Augen und auf der anderen Seite 3 Augen abgebildet. Ein Raunen ging durch unser Häuschen. Es gab nur 2 Optionen. Entweder befand sich oben auf dem Dach des gewaltigen Blocks ein einzelnes Auge oder 6. Die Antwort verriet uns das durchdringende, triumphierende Kreischen des Kosmos über uns. Ängstlich sahen wir uns an. Meine Schwester war schon draußen gewesen und war seither nicht mehr dieselbe. Sie sprach kaum noch mit uns und wandte stets den Blick ab. Ehe wir uns versahen, rissen mich 2 zyklopische Fleischwülste an meinem Kopf in die Höhe und stellten mich auf das große A vor unserem Haus. Ein weiteres Mal donnerte der Block aus dem Himmel hinab, diesmal in einiger Entfernung. Ich wandte meinen Blick nach hinten und dort sah ich ihn, den Grünen. Mit 5 entschlossenen Schritten kam er näher. Ich wusste, was mir bevorstehen würde, sollten mir die Augen des Blocks in der nächsten Runde nicht wohlgesonnen sein. Ich muss das Haus am anderen Ende erreichen. Es wäre nicht so weit, aber irgendwie geht es immer nur in die eine Richtung, vorwärts. Ich muss es einfach schaffen. Das bin ich meiner Schwester schuldig. Erst wenn wir alle wieder versammelt sind, kann dieser Albtraum enden. Ich muss jetzt gehen. Der Würfel ist gefallen.